Wir sind bei der letzten Predigt zur Predigtserie vom göttlichen Geschenk der Gefühle angelangt. Und die Predigt trägt den Titel Ich spüre Gott nicht. Ich spüre Gott, wenn ich Leute frage, wie spürt ihr Gott? Dann erzählen sie mir ganz unterschiedliche Dinge. Die einen spüren Gott im Lobpreis, wenn gesungen wird, umso lauter, umso besser und Schlagzeug mit dabei ist, heute leider nicht, umso stärker, umso gewaltiger. Andere sagen, ich spüre Gott, wenn ich in die Natur rausgehe, da hochlaufe am Wald entlang und mich nach links drehe und den Bodensee sehe. Und wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, weil alles so schön ist. Und ich sehe Gott und ich spüre Gott und es ist einfach nur schön, wunderschön. Andere spüren Gott beim Biss in einen Bodenseeapfel. Denn da findet eine Explosion der Sinne statt. Und während die Sinne explodieren, sagen die Leute, kommt in mir so eine Ahnung auf und ich kann nur noch beten und sagen, Gott, du bist so genial. Du hast mir Geruchsnerven gegeben, Geschmackspapillen und an mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir erleben Gott beim Lesen in der Bibel. Wir erleben Gott beim Beten. Gebete gehen in Erfüllung. Er ist uns ganz nah. Wir spüren ihn. Wir spüren ihn beim Lesen der Jahreslosung. Die Jahreslosung 2004 hat so ein schönes Bild hervorgebracht. Das sehen wir gleich. Das Bild von einem Sofa, lieber Dennis. Genau. Jesus Christus spricht, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wunderschön. Man sitzt da und isst eben diesen Bodenseeapfel, den ich hier gerade herrichte. Und man weiß, hinter mir steht Jesus, der hat für mich gebetet. Ich muss nicht einmal mehr beten. Der macht alles für mich. Und wenn es Jesus nicht macht, haben wir noch ein paar Pastoren, die können auch für mich beten. Und dann genieße ich das Leben und sage, so ist Gott. Einfach nur. Genial, gut. Ich spüre Gott. Und das ist alles berechtigt. Ich habe euch was voraus beim Biss in den Bodenseeapfel und ich weiß, dass bei einigen jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft. Und sie sagen, es ist unfair, der ist ein Bodenseeapfel und ich muss zuschauen. Deshalb, das habe ich von meiner Mutter gelernt, wie man das macht. Gebe ich das jetzt rum und ihr könnt ein bisschen nehmen. Und wer dann dran ist, nimmt den letzten Apfel, ihr habt es jetzt gesehen, so durchschneiden, dann noch einmal halbieren und dann Kerne rausnehmen. Okay? Der macht das dann. Annelie darf beginnen. Mit der habe ich heute viel Mitleid. Weil die Annelie hat eine schwere Zahn-OP hinter sich und hat alles andere erlebt als erhabene Gefühle, wenn x Zähne herausoperiert werden. Und sie ist heute hier. Das finde ich ganz stark, Annelie. Das ist die eine Seite. Ich spüre Gott. Das ist eine Frage der Wahrnehmung, der Achtsamkeit, die wir auch immer wieder lernen dürfen. Und dann gibt es die andere Seite, und darum geht es heute schwerpunktmäßig. Ich spüre Gott nicht. Ich spüre Gott nicht. Ich sitze und bete und die Gebete scheinen höchstens bis zur Zimmerdecke zu gehen. Ich schlage die Bibel auf und lese und das Ganze scheint mir hohl und leer. Ich lese noch mal ein christliches Buch, nichts sagend. Bin vielleicht im Hauskreis. Es berührt mich nicht, da kommt nichts mehr in Gang. Keine Gefühle regen sich mehr. Ich spüre Gott nicht. Ich spüre Gott nicht. Was ist jetzt dran? Was ist dran, wenn ich Gott nicht spüre? Wenn ich ihn nicht mehr spüre, wenn es nicht mehr so ist, wie es war vor 2 Wochen, vor 1 Woche, vor 4 Wochen. Ich spüre Gott nicht mehr. Ich werde 2 Hauptstränge verfolgen heute. Der eine Hauptstrang geht es darum, dass unsere Gefühle Führung und Orientierung brauchen. Das ist der erste. Was machen wir, wenn wir Gott nicht mehr spüren? Und wir sind in bester Gesellschaft. Wenn wir die Psalmen lesen in der Bibel, die kennen das, die Beter dort, dass sie Gott nicht spüren. Psalm 22 lesen wir diesen ganz berühmten Psalm und diese ganz berühmten Verse, wo David betet und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Dennis darf weiterschalten, der ist schwer beschäftigt heute. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Nichts mit Gottes Nähe, nichts mit Abba, nichts mit kuschelig, sondern Gott ist für den Beter fern. Er sagt, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern von mir? Warum? Es wäre ein erster Schritt, wenn wir Gott nicht mehr spüren, ehrlich beten. Ganz ehrlich sagen, ich spüre dich nicht mehr, hast du mich verlassen? Warum bist du fern von mir? Ehrlich werden. Und es ist eigentlich nichts Schöneres, als dass man ehrlich werden kann. Einfach ehrlich die Dinge benennen. Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern von mir? Mutter Teresa kannte diese Phasen der Gottverlassenheit. Und sie schreibt in einem ihrer Tagebücher, oft umgibt mich Dunkelheit. Benennt sie ganz ehrlich, oft umgibt mich Dunkelheit. Und wenn die Nacht sehr dunkel wird, kommt es mir so vor, als müsste ich in der Hölle enden. Krass. Und wenn es ganz dunkel wird um mich herum und wenn ich Gott gar nichts mehr spüre, wird es so dunkel und ich habe den Eindruck, ich müsste in der Hölle enden. Und dann kommt ihre Antwort. Was macht sie dann? Und dann sagt sie, dann schenke ich mich Jesus ganz. Dann schenke ich mich Jesus ganz, gebe mich ihm ganz hin. Und dann kommt es noch krasser. Wenn er es will, werde ich selbst dorthin gehen, nämlich in die Höhle. Ich schenke mich diesem Jesus ganz. Und wenn er es von mir erwarten würde, würde ich eben bereit sein, in die Höhle zu gehen. Das soll ich essen. Dann wäre ich bereit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oft umgibt mich Dunkelheit. Und wenn die Nacht sehr dunkel wird, kommt es mir vor, als müsste ich in der Hölle enden. Diese Frau, die so viel Gutes getan hat, die so viel Energie hatte, die sich so intensiv um die Ärmsten der Armen gekümmert hat, weiß nicht, wer schon in Kalkutta war, dort, wo sie gewirkt hat und die armen Kinder gesehen hat, ist unglaublich. Und dann schreibt diese Frau, das habe ich erlebt. David, der König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er sagt in einer Situation, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern von mir? Gefühle brauchen Führung. Und der erste Schritt der Führung wäre, dass wir uns an Gott wenden und das aussprechen, ehrlich werden. Sagen, Herr, so sieht's aus in mir. Derselbe Beter, David, der kommt dann noch zu ganz anderen Entschlüssen. Im Psalm 139 betet er, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Und wenn ich hinabsteigen würde in die Totenwelt, sagt er, dann bist du dort. Und wenn ich dorthin gehen würde, wo die Sonne aufgeht, bist du dort auch. Egal, wo ich hingehe, Gott, du bist da. Vorhin hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern von mir? Und im nächsten Gebet betet er, egal wo ich hingehe, Gott, du bist da. Gott ist allgegenwärtig, würden wir sagen. Auch hier wieder in seinem Überschwang, wobei das ja ein Fluchtpsalm ist, da will ja einer von Gott fliehen, stellt er fest, dieser Gott ist immer da. Totenwelt, es gibt keinen Ort. Heute Morgen ist Gott da. Ob wir ihn spüren oder nicht, er ist da. Wir sind wahrscheinlich noch nicht da, denn wir sind vielleicht noch beim Frühstück, weil das Ei so hart war, ärgern wir uns. Vielleicht war der Kaffee zu stark. Vielleicht sind wir schon im Morgen, aber Gott ist hier, im Hier und Jetzt präsent. Die Frage ist nur, ob wir ihn wahrnehmen, ob wir so ehrlich sind oder ob wir ihm erst vormachen. Sagen, wir müssen jetzt Lobpreis machen, auch wenn es mir da oben steht. Wir müssen, ich muss gar nichts. Und ich finde das im christlichen Glauben so schön, dass Gott sagt, Thomas, sei ehrlich, sei einfach ehrlich. Und dann können wir miteinander unterwegs sein. Letztes Jahr war ja die Jahreslosung. Vielleicht kennt ihr sie noch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar, die auf der Flucht war vor Gott, einsam, verlassen, bei diesem Brunnen landet und alles andere spürt als Gott. Und dann realisiert sie, dass Gott sie anschaut. Sie nennt den Brunnen Elroy. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich anschaut. Er war schon da, als sie hinkam. War er da? Du bist der Gott, der mich sieht. Unsere Gefühle brauchen Führung. Und das ist Führung, ein erster Schritt, ich wiederhole mich, dass wir sie aussprechen, in dem Fall Gott gegenüber, dass wir sie benennen, dass wir ihnen nicht freien Lauf lassen. Sie brauchen Orientierung. Und wenn sie die nicht bekommen, stürzen wir ins Bodenlose. Und wenn wir mit den Psalmbetern beten, dann haben wir einen Adressaten, dem wir das sagen. Wir beten es nicht ins Nirvana rein, sondern wir haben einen Adressaten. Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sprechen direkt zu ihm. Das wäre die erste Orientierung, beten, Gefühle aussprechen. Und die zweite wäre, dass wir heute entlang der Bibel oder mit der Bibel in der Hand beten lernen. Unsere Gebetlein, sagt Martin Luther, die sind schwach. Wer die Psalmen liest, sagt er, der wird den eigenen Gebetlein bald Urlaub geben. Denn die sind so schwach und so erbärmlich. Aber in den Psalmen, da steckt Kraft. Da lernen wir beten. Als Jesus in die Wüste geführt wird, nach seinem Highlight, nach der Taufe und nach der Stimme, die ihm gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Dieser wuchtige Zuspruch geht ab in die Wüste. Und der Geist Gottes trieb ihn in die Wüste, 40 Tage ohne Essen und ohne Trinken. Und dann erscheint ihm der Teufel in dieser Gottverlassenheit, in dieser Einsamkeit, in dieser Verzweiflung. Und das Einzige, was er ihm entgegenhalten kann, ist, es steht geschrieben. Er zitiert dreimal die Bibel. Gefühle brauchen Führung. Und die Bibel gibt uns an dem Punkt Führung. Aber das Erste ist immer ehrlich werden. Dieser Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den hat Jesus am Kreuz gebetet. Viele kennen den. Ist aber ein Psalm, ein Gebet von David. Das hat er gebetet. Warum hast du mich verlassen? Und in Vers 22, und das hat Jesus gewusst, steht dann dieses schöne Wort, Herr, du hast mich erhört. Und ich bin sicher, Jesus hat gewusst, wie der Psalm endet. Aber seine Gottverlassenheit hat er ausgesprochen. Und er ist nicht gleich zum Schluss gesprungen, sondern seinem Schmerz, seiner Einsamkeit, seiner Gottverlassenheit hat er Ausdruck verliehen, indem er dieses Gebet zitiert hat. Und am Ende weiß er, und du hast mich erhört. Das Kreuz ist der Ort der größten Transformation von Niederlage zum Sieg. Die bösen Mächte hatten gedacht, sie hätten Jesus besiegt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und daraus wird der größte Sieg, die Auferstehung. Das Böse ist besiegt. Hoffnung für diese Welt und Schöpfung und Hoffnung für uns. Wenn dieser Jesus so ehrlich gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann dürfen wir eben auch so ehrlich beten und unsere Gefühle führen, indem wir ihnen Ausdruck verleihen. Aber, und das gehört dazu, wir müssen einen Schritt weiter gehen, als wir fühlen und können. Wir können einen Schritt weiter gehen und das wäre die Hoffnung, Herr, du hast mich erhört. Da kommt noch was. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das Ganze bleibt sozusagen ein Paradox. Wer dem Ganzen ehrlich nachdenkt, der kommt an die Grenze des Denkens. Zumindest ich komme an die Grenze des Denkens. Warum lässt Gott das Dunkle in meinem Leben zu? Um mir dann zu vergewissern, dass er mir ganz nahe ist. Ist das nicht ein Paradox? Gott lässt das Dunkle in meinem Leben zu, um mir zu vergewissern, dass er mir ganz nahe ist. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ein Psalm wieder die Angst. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schön. Und dann kommt, und ob ich schon wandert im finstern Tal. Dabei bleibe ich nicht stehen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, also ich wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und jetzt kommt das Schöne in dem Psalm, der Beter dringt durch zum Du. Bisher hat er über Gott geredet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann in der Finsternis, in der Gottverlassenheit, dringt er durch und sagt, fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und du schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Aber Gott lässt die Ferne und die dunklen Täler zu. Und gleichzeitig verheißt er uns, dass er dabei ist. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium oder Mysterium, wie immer wir das nennen wollen. Und das ist die Grundlage für die Führung unserer Gefühle. Wir werden ehrlich und wir wissen, es kommen dunkle Täler, wieso auch immer, aber wir bleiben nahe bei Gott. Wir führen uns, dass wir nahe bleiben bei Gott. Wir müssen das nicht verdrängen, nicht wegreden, sondern einfach nahe bei Gott bleiben, wie Mutter Teresa. Der zweite Schritt ist eine große Herausforderung für uns, nämlich unsere geliebten, vertrauten, verinnerlichten Bilder, Vorstellungen von Gott werden in Frage gestellt. In der Zeit der scheinbaren Abwesenheit Gottes, in der Entfremdung Gottes, indem er uns entwöhnt, wie eine Mutter ihr Kind entwöhnt von der Muttermilch, diese Zeiten braucht es der Entwöhnung, wird vieles in Frage gestellt von dem, was wir bisher geglaubt haben. Und dann können wir sagen, Augen zu und durch, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Oder wir stellen uns dem und werden ehrlich. Das Kind, das mit 1, 2, 3 Jahren an den Weihnachtsmann geglaubt hat, irgendwann kommt die ganz große Ernüchterung. Die große Ernüchterung ist, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und es gibt keinen Nikolaus. Das ist nämlich der Bruder von meinem Vater. Ernüchterung. In der Phase der Dunkelheit, der Einsamkeit, der Verlassenheit, der gefühlten Verlassenheit, denn Gott ist ja da, werden unsere vertrauten Bilder in Frage gestellt. Man nennt das heute Konstruktion des Glaubens. Vieles wird in Frage gestellt, gedanklich, gefühlsmäßig. Und das Ziel, dass unsere Gottesbilder in Frage gestellt werden, ist ein wunderschönes Ziel. Nämlich, Gott will, dass unsere Beziehung zu ihm intensiviert wird. Dass wir ihn anders kennenlernen, neu kennenlernen, tiefer kennenlernen. Denn Beziehung ist immer wachstümlich. Ich bin 41 Jahre verheiratet oder 42 inzwischen. Und ich wundere mich immer wieder über meine Frau. Und manchmal muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass das noch in dir steckt. Und selbe sagt sie von mir. Du kannst dich sogar noch ändern. Nach 41 Jahren Ehe ist es möglich, dass du die Socken gut aufräumst. Ist ja ein Wunder, ist ja der helle Wahnsinn. Also es gibt noch Veränderung. Aber dazu braucht es, dass gewohnte Bilder in Frage gestellt werden können. Wir müssen an dieser Spannung festhalten. Wenn gewohnte Bilder in Frage gestellt werden, was müssen wir mitnehmen und was können wir getrost zurücklassen? Nicht alles war falsch und nicht jedes Gottesbild war falsch. Was nehme ich mit und was lasse ich zurück? Und das ist ein spannender Prozess. Und in der Phase der Entfremdung, der Dunkelheit, wo wir Gott nicht mehr spüren, das ist die Phase, wo wir beginnen sollten, Gott neu zu suchen, damit er uns finden kann. Anders, tiefer. Er will nicht, dass wir verloren gehen, uns verehren. Aber er will auch nicht, dass wir 50 Jahre dasselbe Gottesbild in uns tragen und dieselben Phrasen trischen. Sondern er will, dass wir wachsen in der Beziehung zu ihm, zum Heil und zur Heilung dieser Welt. Die Entwicklungspsychologie hat im 20. Jahrhundert Folgendes betont und entdeckt: Jeder Prozess menschlichen Reifens ist ein Weg durch das Dunkel der Orientierungslosigkeit. Jeder Weg des menschlichen Reifens ist ein Weg durch die dunkle Orientierungslosigkeit. Diese Phasen braucht es offensichtlich. Festgefahrene traditionelle Ideen müssen zerbrechen. Erst dann entsteht Raum für neue Perspektiven. Erst dann. Und das ist der Moment der Entfremdung, wo wir merken, so wie ich mir Gott vorgestellt habe, das trägt nicht mehr. War vielleicht mal richtig, wahrscheinlich einseitig. Wir finden im Jesaja 43 ein starkes Bild. Dort sagt Jesaja sinngemäß, sagt er, siehe, ich will ein neues schaffen. Schaut nicht immer zurück, schaut nicht immer in die Vergangenheit, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es schon heran. Erkennt ihr es denn nicht? Nein, sagen wir, Herr, mehr von demselben. Mehr Lobpreis, mehr Gottesgefühl. Mehr Wandern, mehr Gottesgefühl. Mehr Bodenseeäpfel, mehr Gottesgefühl. Und Gott sagt, nein. Die Bodenseeäpfel hängen dir langsam zum Hals raus, weil du immer mehr isst. Iss mal eine Birne. Auch darin kann man Gott erkennen. Die Idee wäre ich nie gekommen. Oder Gott sagt, mehr beten hilft nicht immer mehr. Thomas, geh mal ins Kloster zum Schweigen. Schweig mal. Schweigen ist beten. Und Gott begegnet uns, siehe da, und mir im Schweigen. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir im Schweigen begegnet. Im Nichtssagen, im Offensein für ihn. Diese ganze Denke, die uns Gott da auch auferlegt, die läuft unserer Konsumhaltung zuwider. Konsumenten, auch Christen, Und christliche Konsumenten, die wollen sich wohlfühlen. Das ist der Slogan im Gottesdienst, fühl dich wohl. Man muss sich immer wohlfühlen. Aber wenn man sich immer wohlfühlt, sagt schon die Entwicklungspsychologie, dann gibt es keine Entwicklung. Dann wollen wir uns wohlfühlen, das Alte behalten, mehr von dem Alten, dass wir uns wohlfühlen. Wohlfühlen ist der Feind von Entwicklung. Eine Zeit lang ist Wohlfühlen gut. Und dann muss Veränderung her. Und so halten wir uns auch als Prediger und Musiker von allem fern, was das Wohlfühlen verhindern könnte. Wenn das höchste Ziel ist Wohlfühlen, dann können wir gewohnte Gottesbilder nicht demontieren. Und Gott kann sie nicht, denn wir wollen uns wohlfühlen. Es braucht das Dunkel der Orientierungslosigkeit. Es gibt so in der Weisheit so ein Schema: Ordnung, Chaos, Neuordnung. Und die meisten gehen im Chaos zurück in die alte Ordnung, mehr von demselben, statt zu sagen, jetzt ein gewaltiger Schritt nach vorne. Konsumhaltung verhindert tiefere Gotteserkenntnis. Nachher könnt ihr euch segnen lassen von der Anne und der Patricia. Sagt vielleicht mal, segne mich, dass ich Mut habe, alte Gottesbilder loszulassen. Und nicht segne mich, dass ich mich ständig nur wohlfühle, ausschließlich. Ist nicht falsch, aber einseitig. Gott ist auch, es gibt ein Lied, das heißt, du bist der ganz andere. Gott ist auch der ganz andere. Johannes Hartl hat ein Buch geschrieben, Gott ungezähmt. Gott ungezähmt. Dennis, zeigst du das bitte? Gott ungezähmt, raus aus der spirituellen Komfortzone. Raus aus dieser spirituellen Wohlfühlzone. Wir dürfen mal erschüttert werden. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind. Sprüche 3, 5 bis 6 lesen wir: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Und hier ist ein interessantes Wort, das Wort erkennen. Das Wort erkennen meint nicht intellektuell erfassen, das meint nicht intellektuell verstehen. Und der Weisheitslehrer sagt auch nicht, verlass deinen Verstand. Aber er sagt, der Verstand ist nicht die höchste Ebene, die Gefühle sind nicht die höchste Ebene. Versuche Gott in allen Phasen deines Lebens, in allen Begebenheiten zu erkennen. Und das Wort erkennen, yada im Hebräischen, yada, heißt mit Gott vertraut sein. Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also der hat mehr getan als gedacht und mehr als Gefühle wahrgenommen, sondern der hat was ausgelebt und hat was erfahren, nämlich dass seine Frau schwanger wurde. Und wahrscheinlich auch, dass Sexualität schön ist, hat er wahrscheinlich auch erlebt. Das war ja das erste Mal, das hat er nicht gewusst, wie das ist. Und das Wort ja da, suche Gott zu erkennen in allen deinen Wegen, sei ganz nahe bei ihm. Lass dich von ihm führen, berühren. Beginne mit seinen Gedanken zu denken, mit seinen Augen zu sehen. Pflege genau in diesen Phasen einen vertrauten Umgang mit ihm. Ist wieder dasselbe, die Führung der Gefühle. Ich habe einen guten Freund und der hat Theologie studiert und während des Studiums kam ihm ein Stück bis ganz der Glaube abhanden. Er hat Gott nicht mehr gespürt. Und die Widersprüche in seinem Denken, ist ein Denker, waren ihm zu groß. Und dann hat er erzählt, ist er in der Bibliothek hin und her getigert, durch die Bücherregale getigert, gelaufen, hat überlegt, soll ich den Glauben über Bord werfen, soll ich aufhören, ich spüre Gott nicht mehr, alles, ich vergiss, ich will nicht mehr, ich habe die Schnauze voll, soll ich nicht, ist doch was dran, was soll ich tun? Er wurde ehrlich. Und dann geht er als letztes ans Bücherregal, hat er erzählt, holt eine Bibel raus, schlägt sie auf und da fällt ihm ein Vers in die Augen, sticht ihm in die Augen. Und auf diesem Vers heißt es ganz einfach, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird wieder erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst rede oder ich ausspreche. Und das war für ihn die Erfahrung, die Gottesbegegnung, dass er gesagt hat, auf dem Weg, auf dem Unterwegssein, auf dem Leben mit diesem Gott, da werde ich diesen Gott erkennen. Viel mehr als fühlen, viel mehr als intellektuell erfahren. Ich werde so eine tiefe innere Gewissheit bekommen. Ganz intim werde ich bei ihm sein. Ganz intim werde ich bei ihm sein. Und das Wort, das dort steht, ist Ginosko, wieder dasselbe Wort. Josef hatte noch keinen sexuellen Umgang mit Maria und sie wurde schwanger. Er hatte noch nicht Ginosko, er hatte noch nicht diese Intimität mit ihr. Und er hat mir gesagt, das war für mich Erleuchtung. Und dann hat er gesagt, Ärmel hochkrempeln, tätig werden, leben mit diesem Gott, Bergpredigt leben. Und auf diesem Weg werde ich ganz tief innen die Gewissheit bekommen, dass an diesem Glauben viel dran ist, dass dieser Gott lebt, dass es diesen Gott gibt. Und er wurde Lehrer, hat in Theologie promoviert, einer meiner Lehrer später geworden und ich habe ganz enorm von ihm profitiert. Aber wieder einer, der ehrlich wurde, wieder ganz am Anfang und der es ausgesprochen hat und der sich dann auf die Suche gemacht hat. Und dann tätig wurde und in diesem Unterwegssein erfahren hat, dass das Leben mit Gott genial ist. Nicht leicht und nicht frei von Gottverlassenheit, empfundener, aber unglaublich schön. Ich habe im Bereich von Vergebung, mache ich immer wieder diese Erfahrung, wenn mich jemand heute fragt, derzeit, was ist das Schönste am christlichen Glauben, sage ich, für mich derzeit Vergebung. Denn Vergebung ermöglicht Zukunft. So was Schönes, jemand vergeben, der schuldig wurde und umgekehrt, jemand vergibt mir, ohne Vergebung keine Zukunft. Die ganzen Kriege, wenn man nur diesen einen Aspekt leben würde, Vergebung, ein Strich drunter, verzeihen, versöhnen, die Welt wäre eine völlig, völlig, völlig andere. Und das macht nicht nur Spaß, aber die Frucht der Vergebung ist unglaublich schön. Unglaublich. Denn Verbitterung ist ein Gift, das wir selber trinken in der Hoffnung, dass der andere dabei stirbt. So bescheuert sind wir Menschen. Und dann werden wir bitter und sagen, der ist schuld. Nein, ich trinke die Verbitterung. Und dasselbe hat auch Mutter Teresa erlebt. Sie sagt, Teresa wird in ihrem Gefühl fortan so eng mit Jesus, dass sie wirklich seinen Schmerz mitempfindet. In der Verlassenheit wird sie so eng mit Jesus, ist ganz eng bei diesem Jesus, dass sie selbst seinen Schmerz mitempfindet. Seine Angst und seine Tränen, von denen die Bibel berichtet. Ebenso wie seinen Schrei der Verzweiflung am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus dieser tiefen, mystischen, geheimnisvollen Verbindung mit ihm gewinnt sie immer wieder neu den Mut, das seelische und psychische Leid der Welt nach Kräften zu lindern. Aus dieser Verbundenheit, in der Nacht der dunklen, in der dunklen Nacht der Seele kriegt sie immer wieder die Kraft und wird tätig. Unfassbar. Unsere dunklen Nächte sind nur kurze Blitzlichter im Verhältnis zu dem, was Mutter Teresa erlebt hat. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ich blende kurz zurück ins Jahr 2004. Im Jahr 2004 war die Jahreslosung, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Ich habe darüber gepredigt mit Leidenschaft, dass das, was Gott sagt, das hat Bestand, das ist Orientierung, dem gehen wir entlang. Es war ein super Jahr. Zwei, glaube ich, unserer Töchter haben sich taufen lassen. War eine geniale Sache, volles Programm. Wir haben hier gebaut 2004, den Saal erweitert, die Hoffnung und Menschen kommen, Menschen lernen Gott kennen, leben mit ihm. Da war Energie ohne Ende. Und im Jahr 2004, manche wissen es, ist unsere Tochter tödlich verunglückt. Der freie Fall, vom Höhenflug, freier Fall. Und dann kommt die Jahreslosung 2005. Jesus Christus spricht, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Sofa-Spiritualität, Wohlfühlspiritualität, Bodenseeapfel, Barolo, Waldhaus, leer, 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 leer. Und ich habe gemerkt, diese Aufbruch-Wohlfühlspiritualität, wenn es drauf ankommt, trägt die nicht durch. Oder ich mache die Augen zu und sage einfach, weiter so, weiter so, weiter so. Oder ich stelle mich dem. Und dann habe ich es gewagt, diesen Ausspruch von Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, im Kontext zu lesen. Und da passt das Sofa so überhaupt nicht mehr dazu. Darf ich die nächste Folie sehen? Dort sagt Jesus nämlich, Jesus, Simon, Simon, also Petrus, pass auf. Pass auf, sei auf der Hut. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist das, was er zuvor sagt. Gott hat dem Teufel erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und jetzt kommt's, ich habe für dich gebeten oder gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann kommt der nächste Satz, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist das Programm. Und dann sagt Petrus, Herr, wenn alle dich verlassen, ich sicher nicht. Und Jesus sagt zu ihm, jawohl, Petrus, du bist der Held, du bist der Star. Er sagt, jetzt sage ich dir eins, Petrus, ehe der Hahn kräht, deshalb der Hahn, wirst du mich dreimal verleugnet haben. So sieht's aus. Und wenn du diese Phase überwunden hast, dann geh hin und stärke deine Brüder. Schon extrem sperrig. Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Menschen, die sich auf den Weg des Glaubens machen, die leben das, erleben das in unterschiedlicher Intensität. Muss nicht ein Kind sterben. Aber da wird alles erschüttert. Alles wird erschüttert. Alles, was man denkt, was trägt, wird erschüttert. Und ich war wie Teil dieser Geschichte. Da stehen die Jünger und da steht Petrus und da steht Jesus. Und ich sehe, wie er Petrus anschaut und zu ihm sagt, Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das Negative, das Böse soll verschwinden. Und das geschieht auf dem Weg der Orientierungslosigkeit, auf dem Weg der Dunkelheit. Und dann sagt er, und jetzt wird es unheimlich stark, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und es war in dieser Geschichte, wenn ich sie gelesen hätte, wie wenn Jesus, der zu seinen Jüngern schaut und zu Petrus, wie wenn er mich anschaut und sagt, Thomas, und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube in dieser schweren Zeit nicht aufhört. Das habe ich getan. Und dann wird das kraftvoll. Und dann ist es keine Konsumspiritualität mehr. Und dann ist das keine Sofa-Spiritualität mehr. Dann wird es kraftvoll. Mitten in der Verzweiflung, mitten im Klagen, mitten im Gott nicht mehr spüren, mitten im freien Fall, sagt Jesus, Thomas, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann habe ich gesagt, Jesus, und auf dich kann ich mich verlassen. Das weiß ich. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. In all dem Schmerz und in all den Tränen. Und dann sagt er, und wenn du da durch bist, kannst du Menschen stärken und befähigen und führen auf eine neue Art. Ich kann mitfühlen, wenn heute, wenn ich daran denke, und das macht mir das Leben im Moment schwer, ich kann mitfühlen, wenn ich höre und denke, dass Eltern von ukrainischen und russischen und israelischen Soldaten die Nachricht bekommen, euer Sohn ist im Krieg gefallen. Da kann ich mitfühlen wie kein anderer. Und da ersticken die schnellen Antworten. Und das ist Tiefgang und Leiden. Und ich erlebe, wie dieser Jesus genau in diesen tiefen Phasen mit uns geht. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, ist keine Theorie. Denn du, Gott, bist bei mir. Das erleben wir. Der ganz andere Gott. Ich habe begonnen, die Bibel neu zu lesen, ganz anders zu lesen. Ich bin Teil der Geschichten worden, Teil der Stories. Und es war, wenn Jesus immer wieder mich anschaut und sagt, Thomas, und du, willst du auch von mir weggehen? Und ich sage, ja, wo soll ich hingehen? Ich habe keine Alternative. In den Krisen ehrlich werden, offen sein für Verwandlung, offen sein für neue Sichtweisen. Und wir werden Gott ganz anders, viel tiefer, viel segensreicher noch erleben als bisher. Und, das ist die Verheißung, wir werden zum Segen für viele gebeutelte und arme Menschen, die in Not sind. Wir können mit ihnen mitleiden. Annelie hat gesagt, 7 Zähne wurden ihr rausoperiert im hinteren Kieferbereich. Ich kann ein ganz klein wenig mitfühlen, denn bei mir wurde eine Wurzel herausoperiert. Nur eine. Als sie mir das erzählt hat, habe ich gedacht, boah, und das 7-mal so stark wie bei mir. Wahnsinn. Aber wer sowas nicht erlebt hat, sagt, Annelie, stell dich nicht so an. Gott schützt dich, wird alles gut. So, wir sind am Ende und ich fasse kurz zusammen. Ich spüre Gott nicht mehr. Unsere LED-Wand spürt auch nichts mehr scheinbar. Ich spüre doch Gott nicht mehr. Mein Weg war, dass ich gesagt habe, das Erste ist, dass wir ganz ehrlich beten. Unsere Gefühle führen, indem wir sie Gott gegenüber ehrlich aussprechen. Das liebt Gott. Wenn er etwas liebt, ist es, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Das Zweite ist Loslassen von vorgefertigten Meinungen und Gottesbildern. Bitte wiederholt die nicht phrasenhaft. Trischt kein leeres Stroh. Die Spreu soll vom Weizen getrennt werden. Offen sein für neue Gottesbilder. Herr, was soll ich lernen in dem Ganzen? Habe ich mir Bilder gemacht, die nicht durchtragen, die katastrophal sind? Dann nimm sie mir weg, wenn es noch so schmerzhaft ist. Und bereit sein, dem ganz anderen Gott zu begegnen. Gott begegnet auf dem Horeb, dem Mose, im Gewittersturm, im Regen, im Donner, im Erdbeben. Und so hat Elia gedacht, begegnet er mir. Und er war in der Höhle auf dem Horeb und es donnert und er geht hinaus. Und Gott war nicht im Gewittersturm. Und so wiederholt sich's und dann am Ende begegnet er dem ganz anderen Gott im Säuseln des Windes. Und ich glaube, heute wäre es umgekehrt. Heute wird Gott sagen, wir gehen hinaus beim Säuseln des Windes. Alles schön, alles brav, alles in Ordnung, alles nett und harmlos. Und er würde uns begegnen im Gewittersturm, im Erdbeben, dass wir seine Macht erkennen. Tieferer Umgang mit der Bibel und die Gefühle durch die Bibel führen. Das halte ich für so wichtig, einen neuen, tieferen Zugang zur Bibel finden. Nicht eigene Dinge sich ausdenken, wie jetzt Gott ist, sondern von der Bibel inspiriert neu sperrige Geschichten lesen und inspiriert werden. Und der nächste Punkt, der letzte ist Werke der Nächstenliebe. Tätig werden, den Armen helfen, bei Menschen sein, die in Not sind, wie Mutter Teresa. Und auf diesem Weg werden wir Gnosko tief innen erkennen, dass es diesen Gott gibt und dass er bei uns ist in den dunklen und in den schönen Zeiten und dass er in uns wohnt. Und das Ganze ist ein Mysterium und führt zu einer tieferen, geheimnisvolleren Beziehung zu Gott. Und das ist das Schöne, Faszinierende, die Frucht dieser Geschichte. Amen.